dass Mädchen einerseits selbstbewusst agieren, dass sie selbstverständlich MINT machen.
Für sie war klar, Zukunft entsteht dort, wo MINT-Begeisterung geschaffen wird. Sie ist Unternehmerin und Gründerin der Mentality-Stiftung. Wie sie Mädchen für Technik begeistert und neue Chancen schafft, erzählt sie euch in dieser Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Einschalten von Zukunft MINT gestalten. Wie ihr bereits merkt, ist heute eine neue, unbekannte Stimme hinter dem Mikrofon. Mein Name ist Alina Petritsch, ich bin Programmassistentin bei der Mentality-Stiftung und auch TU-Studentin für Raumplanung und Raumordnung. Und ich darf in dieser Folge die Moderation übernehmen und heute niemand anderen moderieren als die Mentality-Gründerin und der Host diesem Podcast, Therese Niss.
Ja, hallo Alina, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich ganz besonders auf den Podcast heute und ich bedanke mich vor allem bei dir, Alina. Einerseits natürlich, dass du die Moderation dieses Podcasts machst, aber vor allem auch, dass du bei uns in der Mentality-Stiftung bist. Du bist ja einerseits nicht nur eines unserer typischen Role Models, indem du auf einer HTL warst und jetzt Technik studierst, sondern du bringst auch in die Mentality-Stiftung die jugendliche Frische, die es braucht, bist unser Zielpublikum und eben auch Programmassistentin in einem. Deswegen, ich freue mich ganz besonders heute auf den Podcast mit dir.
Sieht jetzt keiner, aber ich werde ganz rot. Danke. Ja, liebe Therese, du kennst den Ablauf ja besser als alle anderen. Bevor wir ins Gespräch starten, stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor.
Ja, also mein Name ist Therese Niss. Ich bin 48 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, 2 Mädchen, die sind fast 11 und fast 14 und einen Sohn, der ist 12. Das heißt, ich habe auch wirklich den guten Vergleich zwischen Burschen und Mädel. Lebe in Wien, bin eigentlich aus Oberösterreich. Ich habe Jus studiert, habe dann einige Zeit in der Wirtschaft gearbeitet und arbeite dort auch immer noch, war in der Politik und bin, nachdem ich Mentality gegründet habe, jetzt auch Vorständin in der Mentality-Stiftung.
Danke dir. Wir werden uns deinen Lebenslauf jetzt im Laufe der Folge noch genauer anschauen und was du nicht alles schon erlebt hast und eben auf die Beine auch gestellt hast. Das interessiert mich natürlich auch besonders. Du reist ja mit den Gästen, die du sonst hast, auch immer gern in die Schulzeit zurück. Ich glaube, du bist vielleicht doch gerade auch irgendwo aktiv in der Schulzeit drinnen durch deine Kinder. Wie war für dich die Schule? Wie warst du in der Schule und hattest du ein Lieblingsfach?
Ich bin eigentlich immer relativ gern in die Schule gegangen. Ich war in einem Realgymnasium. Wir waren 30 Kinder in der ersten Klasse, 24 Burschen und 6 Mädchen. Und hatte die darstellende Geometrie, geometrisch zeichnen, verstärkt Mathematik. Und Mathematik war eigentlich auch mein Lieblingsfach. Ich habe zwar auch Geschichte und Geografie gern gehabt, also ich war vielseitig interessiert, aber ich habe Mathematik schon immer sehr gerne gehabt und das hat auch an der Lehrerin gelegen. Wir hatten eine großartige Lehrerin, die uns ganz gut dafür begeistern konnte.
Gab es einen Moment, wo du gern Mathematikerin vielleicht geworden wärst?
Ja, ich wollte eigentlich eine Zeit lang Mathematik studieren, weil ich immer eben, wie gesagt, Mathematik an und für sich sehr gerne hatte. Vor allem war es für mich jedes Mal ein toller Moment, wenn du eine Aufgabe gelöst hast und es ist das Richtige dabei rausgekommen. Was ich aber nicht so wahnsinnig gerne gemacht habe, waren Beweise. Und Mathematik ist aber im Endeffekt gerade im Studium auch Beweise. Und deswegen habe ich mich dann gegen Mathematik entschieden. Aber ich habe es immer noch sehr gerne. Ich lerne es jetzt auch teilweise mit den Kindern. Und es macht wirklich Spaß.
Das ist ja voll schön. Du bist ja selbst auch aus einer MINT-Familie. Hattest du MINT-Vorbilder? Also du hast ja gerade gemeint, die Mathematiklehrerin. Ich nehme an, die war vielleicht sogar so eine Art MINT-Vorbild für dich.
Ja, genau. Also die war ein MINT-Vorbild für mich, vor allem ein weibliches MINT-Vorbild. Ich hatte natürlich auch MINT-Vorbilder in der Familie. Mein Vater war Techniker, mein Großvater war Techniker, aber weibliche Role Model gab es da ehrlich gesagt weniger. Wir unterschätzen oft auch die Rolle von Pädagoginnen und Pädagogen in MINT. Ich habe hier nämlich vielleicht auch noch ein anderes Beispiel. Also ich habe Mathematik sehr gern gehabt wegen der Lehrerin. Ich hatte aber auch beispielsweise einen Physiklehrer, den ich überhaupt nicht mochte. Das war ehrlich gesagt auch ein Grund dafür, warum ich mich gegen ein Studium entschieden habe, das mit Physik zu tun hat. Also ich wollte beispielsweise eine Zeit lang Ärztin werden und habe mich wirklich deswegen dagegen entschieden, weil Physik ein Teil davon ist. Und das hat natürlich auch einen Grund für alle technischen Studien gehabt, was mir im Nachhinein sehr leid tut. Aber das sieht man, wie wichtig Pädagogen und Pädagoginnen sein können, einerseits in positive Richtung, aber eben leider auch in negative Richtung.
Und vor allem auch irgendwie gerade, dass dann ein Schulfach später vielleicht einem sehr viele technische Ausbildungen ja auch blockiert. So wie du sagst, Physik wird in vielen Studiengängen gebraucht und dann ist das eine Fach und dann fallen ganz viele Studiengänge weg, wobei vielleicht
genau, vielleicht war es ein bisschen stur von meiner Seite auch, so rigoros dagegen vorzugehen, würde ich heutzutage wahrscheinlich anders machen, ja. Aber das war der jugendliche Stursinn, wenn man es nennen will.
Ja, wie du sagst, eben die Fächer stärken, damit später für einen hoffentlich alles offen ist. Wir machen jetzt einen großen Sprung, aber du kommst aus einer Technikerinnenfamilie und Technik heißt ja auch Innovation. Wie ist denn für dich die Idee der Mentality-Stiftung entstanden? Das ist ja eigentlich auch eine Art von Innovation.
Ja, so kann man es nennen. So habe ich es noch nie gesehen, aber es stimmt natürlich, eine Bildungsinnovation. Ursprünglich kommt das daher, dass ich in sehr vielen unterschiedlichen Funktionen mit dem Fachkräftemangel konfrontiert war. Ich komme aus einem Technologieunternehmen, das heißt, wir sind in der Motoren- und Automobilzulieferung tätig, mittlerweile auch in der Energieerzeugung, Energieübertragung. Das ist ein sehr technologieintensives Unternehmen. Ich war ja in der jungen Industrievorsitzende 9 Jahre lang und dadurch auch in der industriellen Vereinigung. Da hatte ich auch immer wieder mit Unternehmen zu tun. Auch in meiner Funktion im Nationalrat habe ich Betriebsbesuche gemacht und überall wurde ich immer damit konfrontiert, dass die Unternehmen zu wenig Fachkräfte und vor allem keine Frauen in der Technik haben. Und da habe ich mich dann zusammengetan mit Gerhard Fehr. Gerhard Fehr war Verhaltensökonom und wir haben eine Studie gemacht, wo wir uns angeschaut haben, wenn junge Mädchen 6 Wochen lang ein digitales MINT-Lernspiel, das wir konzipiert haben, spielen, ob sie sich danach stärker für MINT-Berufe interessieren. Haben gemeinsam im IHS eine Studie gemacht und dieses Experiment war sehr positiv. Und dann da habe ich mir gedacht, naja, sag jetzt mal so flapsig, wenn es so einfach ist, nach 6 Wochen Computerspielen Mädchen für Technik zu begeistern, dann könnte man daraus ja vielleicht ein größeres Projekt machen. Und gleichzeitig gab es einen Call von der Innovationsstiftung für neue Co-Stiftungen. Wir sind ja eine Co-Stiftung der Innovationsstiftung. Wiederum, die Innovationsstiftung ist eine ausgegliederte Einheit des Bildungsministeriums, die eben Innovation im Bildungssystem zulässt. Und die haben neue Stiftungen, also neue Innovationen gesucht. Und da habe ich damals eingereicht und das hat sich irgendwie gut ergeben. Und dann bin ich auf Partnersuche gegangen, Finanzierungspartner, aber auch natürlich Partner in der Idee und in der Zusammenarbeit. Und so ist die Mentality-Stiftung Ende 2021, Anfang 2022 entstanden.
Voll schön, das klingt so richtig nach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Du hast gemeint, es gab sehr viel Nachfrage, aber gab es eigentlich in der Gründung auch irgendwelche Zweifel oder Widerstände? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Also gab es da auch eine Art Gegenwind?
Wäre mir jetzt nicht aktiv aufgefallen. Natürlich gab es einige Unternehmen, die ich angesprochen habe, die gesagt haben, sie machen dabei nicht mit, weil sie brauchen die Fachkräfte schon jetzt und schon morgen. Und die Mentality-Stiftung ist natürlich eine längerfristig angelegte Stiftung, beziehungsweise unser Ziel liegt natürlich etwas stärker in der Zukunft, weil wir junge Mädchen ansprechen. Aber wirklich einen Gegenwind habe ich ehrlich gesagt nicht verspürt. Vielleicht hat es ihn gegeben, aber vielleicht war ich so stark in meiner Euphorie, dass er mir nicht aufgefallen ist.
Wie du gerade gesagt hast, die Mentality-Stiftung ist ja vor allem langfristig. Ist die Vision, die du am Anfang gehabt hast, immer noch die gleiche oder hat sich da auch schon etwas verändert oder vielleicht auch schon was gebessert?
Also im Endeffekt ist die Vision eigentlich noch die gleiche. Also unsere Vision ist im Endeffekt, dass wir sagen, dass es selbstverständlich für junge Mädchen sein soll, MINT zu machen, dass es ihnen Spaß macht und dass sie in diesem Bereich selbstbewusst agieren sollen. Und das war damals auch schon die Idee. Das, was sich natürlich konkretisiert hat, sind die Projekte, die wir machen, die Programme, die wir machen, die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, wobei, wie gesagt, gerade unsere Gründungspartner. Und hier vielleicht auch nochmal ein ganz großer Dank an alle Gründungspartner oder überhaupt an alle Partner für ihr Vertrauen in die Mentality-Stiftung und in mich und unser Team. Aber die Vision eigentlich, beziehungsweise das Ziel ist weiterhin das gleiche, nämlich junge Mädchen für Technik zu begeistern und sie tatsächlich in technische Ausbildungen oder für technische Ausbildungen zu gewinnen.
Jetzt ist das ja eigentlich ein gesellschaftlicher Wandel und das ist ja schon eine sehr große Aufgabe und Hürde. Welche Eigenschaften oder Stärken braucht es da deiner Meinung nach, um so eine Veränderung voranzutreiben? Weil das ist ja keine kleine Aufgabe. Vor allem mit dem Background-Wissen, wie wir von unserer Studie wissen, dass da vor allem ein Mindset auch bei den Eltern ja geändert werden muss.
Genau. Also wenn ich es mir einfach machen möchte, würde ich sagen, es braucht die Werte der Mentality-Stiftung, dieses in Mut, Begeisterung, Hands-on-Mentalität und Kooperationsfähigkeit. Und diese braucht es, glaube ich, wirklich. Aber vielleicht auch nochmal etwas konkreter. Ich glaube, weil das eben so ein großer Brocken oder so ein Stein ist, wo man immer sagt, dann steht der Tropfen, hüllt den Stein, braucht man natürlich Konsequenz, Durchhaltevermögen, würde ich sagen, gewisse Überzeugungskraft. Das sind ja doch Stereotype in der Bevölkerung noch sehr stark vorhanden, wo man durch Überzeugung im Endeffekt dagegen arbeiten muss. Aber eben auch diese, wie in unseren Werten eben angesprochene, Kooperationsfähigkeit in Richtung aller möglicher Stakeholder ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Essentielles, um hier tatsächlich auch weiterzukommen.
Jetzt ist ja zum Beispiel Stereotype in der Gesellschaft verändern ein sehr harter Brocken, generell das Mindset in der Gesellschaft zu ändern und nichts, was von heute auf morgen passiert. Das ist ja etwas sehr Langfristiges, womit wir uns vermutlich noch viele Jahre beschäftigen müssen. Wie definierst du da für dich auf diesem Weg schon Erfolg?
Erfolg ist ja im Endeffekt immer, Ziele zu erreichen, die man sich steckt. Und ich glaube auch, dass Erfolge extrem wichtig sind, um motiviert zu bleiben. Ja, und man soll übrigens auch Erfolge feiern. Also in der ganzen Euphorie darf man nicht auf die kleinen Erfolge vergessen. Und eben das Wort kleine ist, glaube ich, auch wichtig. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist der große Erfolg von Mintality, würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen zögern, weil ich gleich daran denken würde, haben wir unsere drei Ziele. Also eines unserer Ziele ist beispielsweise im Jahr 2030 10 Prozentpunkte mehr Frauen in technischen Ausbildungen zu haben. Haben wir das schon erreicht? Nein, haben wir noch nicht. Ja? Aber ich glaube, die kleinen Erfolge, die wir haben in unseren einzelnen Projekten, die muss man sehen. Also beispielsweise, wir haben vor 3 Jahren das Unternehmensschuljahr gegründet, sind hier im 3. Durchgang. Das Unternehmensschuljahr heißt, dass wir jeweils eine Klasse oder 2 Klassen einer Mittelschule mit einem Unternehmen zusammenschließen, die gestalten gemeinsam ein Schuljahr, um eben sich gegenseitig kennenzulernen, aber um auch gemeinsam ein technisches Projekt zu machen. Und da sind wir mittlerweile auf 24 sogenannte Pärchen, wenn man so nennen will, angewachsen. Und das ist eigentlich ein Erfolg, ja, weil es gibt einige Unternehmen, die machen das jetzt schon zum 3. Mal. Die sehen das als ein Projekt, wo sie glauben, dass das wirkungsvoll ist, um eben junge Mädchen auch für technische Ausbildungen zu begeistern. Und ich glaube, solche Erfolge muss man sehen und muss man auch feiern. Ein anderes Beispiel ist das Thema eines unserer Projekte, heißt HTL Mindset. Und ich glaube auch hier, dass wir 1/3 aller HTLs mittlerweile erreicht haben, ja, dass wir viele junge Mädchen hier auf Events sich vernetzen, dass sie sich austauschen, dass sie in Kontakt mit Unternehmen kommen. Das ist schon auch etwas, worüber man sich ruhig freuen kann und was eben am Weg zu unserer Vision notwendig ist.
Also kleine Erfolge am Weg zum großen Erfolg.
Genauso ist es. Der Weg ist das Ziel.
Und jetzt ist ein Weg ja leider nicht nur geradeauf, sondern wie so ein Berg, es geht auf und ab. Heißt, neben Erfolgen gibt es ja auch Rückschläge und Kritik. Wie gehst du damit um?
Ehrlich gesagt mag ich Kritik, weil dadurch kann man besser werden. Ja, also ich glaube, eine einigermaßen wertschätzende Kritik bringt einen weiter. Was, glaube ich, uns nicht hilft, sind lauter Ja-Sager. Aber ich glaube, positive Kritik bringt uns weiter. Deswegen nehme ich das auch nicht tragisch. Ja, also ich kann, glaube ich, mit Kritik sehr gut umgehen. Wirkliche Rückschläge, würde ich jetzt sagen, fallen mir nicht ein. Ja, wir haben den einen oder anderen Partner verloren. Das ist auch nicht unbedingt immer lustig, aber dafür gewinnen wir neu dazu.
Jetzt haben wir schon sehr viel über die Stiftung geredet und du hast auch schon einige unserer Projekte erklärt und davon erzählt. Wo stehen wir eigentlich gerade aktuell, wenn es um Frauen und MINT geht? Ich glaube, da gibt es niemanden besseren oder keine bessere Expertin als dich.
Also ich glaube, da kann man 2 Seiten einer Medaille sehen. Wenn ich es negativ sehen möchte, würde ich sagen, puh, es ist wirklich noch ein weiter Weg zu gehen und es ist auch noch ein weiter Weg zu gehen. Ja? Aber ich glaube, wenn man es positiv sehen möchte, dann ist trotzdem etwas weitergegangen. Ja? Also der Weg ist vielleicht nicht steil aufwärts, aber er ist aufwärts. Ich war gerade heute beim Dekan für Maschinenbau auf der Technischen Universität in Wien. Und die haben uns erzählt, dass sie mittlerweile der Anteil von Studentinnen bei ihnen sind 13-14%. Das ist immer noch, könnte man sagen, wenig. Ja, wenn wir wissen, dass es vor einiger Zeit noch bei zwischen 5-10% war, ist das dennoch eine Steigerung. Und ich glaube, so muss man es auch sehen. Es ist, glaube ich, natürlicher geworden, dass Frauen in der Technik sind. Sie werden nicht mehr ganz schräg angeschaut. Ja, sie werden akzeptiert, sie werden teilweise auch ermutigt. Und ich glaube, wenn wir hier weitere Schritte gehen können und auch natürlich diese Frauen als Role Models verwenden und damit andere junge Mädchen begeistern können und Frauen begeistern können, dann ist das, glaube ich, positiv. Aber ja, es gibt noch, natürlich noch viel zu tun.
Du hast ja gemeint, es läuft ja einige schon besser, vor allem, dass Mädchen, glaube ich, auch schon in vielen Bereichen schon mehr akzeptiert werden und sind in der Technik und auch Frauen. Aber wir wissen ja auch, dass es noch immer nicht ganz da ist, wo wir es gerne hätten.
Definitiv nicht, ja.
Wo findest du, können elternische Unternehmen noch konkret oder am besten noch unterstützen, damit wir hier weitere Schritte vorwärts machen?
Also ich glaube, hier muss man wirklich jede Gruppe auch ein bisschen einzeln sehen. Wenn wir an Eltern denken, dann ist, glaube ich, eines der wesentlichen Dinge, dass sie nicht an den alten Stereotypen festhalten. Wir haben ja vor kurzem eine Studie der Mentality-Stiftung gemacht, wo wir uns angeschaut haben, inwiefern Eltern junge Mädchen in der Berufsorientierung unterstützen und ob Technik für sie eine Option ist. Und da kommt schon immer noch sehr stark raus, einerseits, dass sie Burschen für geeignet halten, für technische Berufe oder MINT-Berufe und auf der anderen Seite auch, dass sie gerade MINT-Berufe teilweise als nicht mit der Familie vereinbar sehen, dass sie sie unsicher sehen. Das sind immer Eigenschaften, die ihnen eigentlich sehr wichtig sind. Haben wir ja vor kurzem auch in einem Podcast mit Simone Heckel besprochen. Also insofern, glaube ich, ist es wichtig, dass Eltern hier offen sind, dass sie junge Mädchen ermutigen, ich sage mal wenigstens nicht entmutigen, in die Technik zu gehen und sie hier auch bestärken. Wenn wir über Schulen sprechen, ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass auch bei vielen Pädagoginnen und Pädagogen ein unconscious bias da ist. Und das ist überhaupt kein Vorwurf, er ist ja wie gesagt unbewusst, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, um ihn auch bekämpfen zu können. Das ist, glaube ich, wesentlich und auf der anderen Seite, glaube ich, eine der notwendigen Gegebenheiten für jedes Fach, aber eben auch für MINT ist, dass Pädagoginnen und Pädagogen die Kinder und eben auch die Mädchen begeistern. Und dann, wenn wir über Unternehmen sprechen, ist es, glaube ich, wichtig, dass sie einerseits eben auch das Thema Stereotype überkommen, sich Bewusstseinsbildungsmaßnahmen vielleicht überlegen, aber auf der anderen Seite natürlich vor allem auch Mädchen-MINT-Erlebnisse ermöglichen.
Jetzt muss ich bei MINT-Erlebnisse an die MINT-Action denken, die wir noch in Planung haben. Das ist ja für mich so ein bisschen ein auch Idealzustand, wenn ich mich jetzt so hineinversetze, wenn ich ein kleines Mädchen wäre. Ich würde das, glaube ich, richtig cool finden. Wie würde denn für dich eine Traumwelt für die nächste Generation von Mädchen ausschauen oder vielleicht hoffentlich auch die Zukunft?
Ich glaube, eines der wesentlichen Punkte ist natürlich, dass Mädchen einerseits selbstbewusst agieren, dass sie selbstverständlich MINT machen, dass es auch eine größere Gruppe gibt von jungen Frauen, die MINT machen. Wir wissen ja, es braucht mindestens 30%, um sich in einer Gruppe auch wohlzufühlen, dass das auch gegeben ist. Ich würde mir wünschen, dass natürlich das Thema Familie und Beruf auch vielleicht etwas vereinbarer wäre, damit Frauen nicht glauben, MINT-Berufe sind nicht vereinbar mit der Familie. Und natürlich, dass viele Frauen die Möglichkeit haben, Jobs zu machen, die Spaß machen. Und das wissen wir ja auch, weil wir wissen, dass gerade technische Berufe sehr oft die Möglichkeit geben, Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu finden. Das ist gerade Frauen auch wichtig, hier einen Beitrag zu leisten. Und deswegen wäre es für mich wünschenswert, dass hier mehr junge Frauen auch die Möglichkeit bekommen durch eine MINT-Ausbildung.
Jetzt sind wir schon ganz leicht im Thema drinnen. Jetzt würde ich gern mehr auf die persönliche Ebene gehen und dich ein paar persönliche Fragen stellen. Und ich würde jetzt mal eine kurze, lockere, freche Frage stellen. Macht dir dein Job Spaß?
Mir macht mein Job total Spaß, weil ich wirklich von der Idee der Mentality-Stiftung überzeugt bin. Ich glaube, ich habe eine gewisse Leidenschaft für das Thema. Jedenfalls strahle ich das scheinbar immer wieder aus, weil ich es immer wieder zurückgespiegelt bekomme. Die Mentality-Stiftung hat ein großartiges Team, die, glaube ich, alle sehr begeistert, mutig für dieses Thema arbeiten. Und insofern, was brauche ich mehr, sage ich jetzt einmal. Und wir haben eben auch diese kleinen Erfolge. Ja, ich glaube, das ist das Wesentliche. Abgesehen davon bin ich ja auch sonst im Bildungsbereich noch involviert mit der einen oder anderen Initiative und bin auch bei uns zu Hause im Unternehmen als Aufsichtsrätin, als geschäftsführende Beteiligungsgesellschaft tätig. Das heißt, ich habe auch den Bezug weiterhin zur Wirtschaft, zu wirtschaftlichen Aufgaben. Und diese gesamte Kombination macht mir großen Spaß.
Das ist wirklich beeindruckend. Du machst wirklich sehr viele verschiedene Sachen. Wie schaffst du es, Energie und Motivation trotzdem so hoch zu halten?
Ich glaube, einerseits das Wichtige ist, dass du immer ein Ziel vor Augen hast, auf das du hinarbeitest. Teilweise kann es schwierig sein. Mein Großvater hat immer gesagt, aufgeben tut man nur einen Brief. Ja? An das glaube ich mich zu halten. Prinzipiell glaube ich, dass ich ein Mensch bin, der ein relativ hohes Energieniveau hat. Und sehr motivierend ist natürlich immer ein gutes Team, ist wie gesagt die Sache, für die man arbeitet. Deswegen hatte ich eigentlich nie ein großes Problem mit dem Energiehaushalt. Aber ja, hier und da braucht es auch Zeit zum Abschalten, Zeit mit der Familie, Zeit mit Freunden. Ich mache relativ viel Sport und das hilft mir, den Energiehaushalt im Rahmen zu halten.
Gibt es da gewisse Routinen oder Gewohnheiten, die dir besonders gut helfen? Ich habe rausgehört, Sport.
Ja, ich mache relativ viel Sport. Ich laufe oft in der Früh. Ich verbringe sehr viel Zeit mit der Familie, entweder sportlich oder in sonstigen Aktivitäten. Ich bin kulturell interessiert und vor allem lese ich auch sehr gerne. Und was mir natürlich auch viel Energie gibt, ist Zeit mit guten Freunden zu verbringen.
Jetzt sind wir schon so eben Richtung Hobbys. Gibt es vielleicht etwas, was die wenigsten Menschen über dich wissen?
Also, ich glaube nicht. Ich sage immer, ich bin eigentlich ein offenes Buch, ja. Ich bin ziemlich outspoken und es gibt auch nicht irgendwas in meiner Kindheit, was niemand weiß und was ich eigentlich bis jetzt verborgen gehalten habe. Vielleicht eher, wenn ich über gewisse Träume spreche. Wir hatten ja vor kurzem auch die Carmen Posnick hier im Podcast. Ein Traum vielleicht von mir ist, noch einmal auf die Antarktis zu reisen. Das wissen aber auch schon einige Leute. Also vielleicht ist es nicht etwas, was niemand über mich weiß, aber ist definitiv ein Traum von mir.
Apropos offenes Buch, dann verrat uns vielleicht mal, wer oder was dich aktuell inspiriert.
Momentan verbringe ich viel Zeit mit dem Thema künstliche Intelligenz. Einerseits auch im Rahmen der Mendelity Stiftung, damit wir uns überlegen, welche Schere könnte oder geht leider momentan auch in diesem Bereich zwischen Männern und Frauen auf und wie können wir dem entgegenwirken. Ich sage jetzt nicht diesen Gegensatz, aber KI, MINT auf der anderen Seite und das Thema Geisteswissenschaften, was braucht es mehr, sage ich jetzt einmal, das vielleicht auch gleich aufzulösen. Es braucht beides, meiner Meinung nach, da mir hier mehr Wissen anzueignen und da hier Entscheidungen zu treffen, die fundiert sind. Das ist etwas, was mich momentan stark inspiriert.
Punkto Wissen und Inspiration, gibt es etwas, was du heute deinem 15-jährigen Ich sagen würdest? Und wenn ja, was wäre das?
Ich glaube, es wären zwei Sachen. Es wäre auf der einen Seite, probier aus. Ich glaube, gerade diese Zeit ist die Möglichkeit, wirklich viel auszuprobieren. Sei das in Form von Praktikas, sei das in Form von, dass man sich unterschiedliche Studienrichtungen anschaut, unterschiedliche Schulausbildungen. Also ich sage jetzt nicht, dass man immer wieder in eine neue Schule gehen soll, selbstverständlich, aber dass man vielleicht einmal Tage der offenen Tür nutzt etc., um da ein bisschen reinzuschnuppern. Ich glaube, das ist wichtig, hier auch sein Blickfeld zu erweitern. Und das Zweite, glaube ich, in der Hinsicht ist schon, trau dich. Das ist gerade auch für junge Frauen und Mädchen etwas, wo man sie immer wieder bestärken muss. Ihr könnt es, ihr seid großartig, ihr seid gut. Aber ihr müsst natürlich auch teilweise diesen Schritt outside of the box, ins kalte Wasser etc. gut, weil ihr werdet auch darin reüssieren. Aber dieses Trauen ist gerade etwas, was vielleicht bei den Burschen etwas natürlicher gegeben ist als bei den Mädchen.
Punkto Trauen und Mut, gibt es nochmal für dich persönlich vielleicht etwas, eine Entscheidung in deinem Leben, die du getroffen hast, die im Nachhinein eigentlich besonders mutig war?
Ich wurde diese Frage schon öfters gefragt und mir fällt jetzt nichts als besonders mutig auf. Einmal einen Fallschirmsprung gemacht. Das war, wenn ich es im Nachhinein sehe, wahrscheinlich mutig. Ich weiß nicht, ob ich mich heutzutage noch trauen würde. Aber jetzt eher so von wirklichen Entscheidungen und die vielleicht auch ein bisschen richtungsweisend war es einerseits natürlich, in die Politik zu gehen. Das war damals vor allem durch den Wunsch geprägt, etwas bewegen zu wollen. War aber ein Terrain, das mir nicht ganz so bekannt war. Und die andere Entscheidung war sicherlich, die Mentality Stiftung zu gründen. Das war etwas ganz was Neues. Ich wusste ja anfangs nicht, inwiefern ich Unterstützung bekomme, ob ich das richtige Team finde. Also es ist ja wie ein Startup. Freue mich aber, dass ich die Entscheidung getroffen habe und dass es so aufgegangen ist.
Ich würde mal eindeutig sagen, das war etwas sehr Mutiges. Ich glaube, wir Frauen sprechen uns oft vielleicht irgendwie Erfolg und Mut nicht so schnell zu, aber ich glaube, da kann man schon oder kannst du schon sagen, dass das etwas sehr Mutiges von dir war. Etwas sehr Innovatives auch. Und wir sehen ja, dass es richtig gut ankommt und wir nähern uns jetzt auch schon dem Ende zu, aber zu guter Letzt würde ich noch gerne einen Blick nach vorne machen. Wo siehst du Mentality in 5 Jahren?
Idealerweise gibt es die Stiftung nicht mehr, weil wir alle unsere Ziele für 2030 erreicht haben. Aber ich glaube, ganz realistisch, dass es die Mentality-Stiftung nicht mehr braucht, ist es nicht. Und deswegen würde ich sagen, dass die Mentality-Stiftung wirklich bundesweit etabliert ist, dass sie am Weg zu ihren Zielen wirklich die wichtigen Milestones auch erreicht hat, dass uns viele Leute kennen und vor allem, dass uns viele Leute als eine wirklich wichtige Organisation und vor allem die Idee hinter der Mentality-Stiftung als wichtig wahrgenommen wird. Ja, das heißt, dass viele sich bewusst sind, dass Stereotype, gesellschaftsspezifische Stereotype einfach aus der Steinzeit sind, sage ich jetzt einmal, und dass Mädchen genauso gut in Technik sind und genauso gut reüssieren können und auch gebraucht werden.
Privat oder beruflich, welche Projekte oder Ideen möchtest du unbedingt noch umsetzen?
Ich glaube, es sind jetzt nicht unbedingt einzelne Projekte, aber ich möchte definitiv im Bildungsbereich weiterhin tätig sein. Ich glaube, dass eben diese Verbindung Bildung, Wirtschaft eine wesentliche ist. Die Wirtschaft ist einfach ein Bereich, wo viele Schülerinnen und Schüler später auch einen Arbeitsplatz finden werden. Und auf der anderen Seite ist es für die Wirtschaft wiederum wichtig, dass sie ihre zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen. Und ich glaube, hier gibt es viele Synergien und die heißt es zu heben. Und das würde ich gerne in Zukunft verstärkt tun.
Welche Botschaft möchtest du jungen Mädchen mitgeben, die heute überlegen, ob sie sich für Technik oder Naturwissenschaften entscheiden sollen?
Das habe ich, glaube ich, vorher schon ein bisschen beantwortet, auch welche Zukunft ich mir wünsche. Aber im Endeffekt ist es, den jungen Mädchen zu sagen, dass sie großartig sind, dass sie, wenn sie im MINT-Bereich arbeiten, in einem wahnsinnig spannenden Bereich arbeiten und dass sie vor allem ganz wesentlich an der Lösung von gesellschaftlichen Herausforderungen mitarbeiten können und auch werden.
Jetzt, bevor wir uns verabschieden, wollen wir es nochmal genau wissen. Du darfst 2 Fragen ziehen und die beantworten.
Was ist ein praktischer Tipp für Jugendliche, die nicht wissen, welche Ausbildung sie machen sollen? Ja, wenn ich es mir einfach mache, sage ich natürlich MINT studieren. nein, aber ich glaube, das Wesentliche ist, sich schon frühzeitig, wie ich auch gesagt habe, umzuschauen, auszuprobieren und vor allem aber auch nicht an gesellschaftliche Stereotypen zu glauben. Ja? Heißt für Mädchen, auch wenn es ihnen von den Eltern, auch wenn es ihnen von Lehrer oder Lehrerinnen anders gesagt werden sollte oder wenn sie das Gefühl haben, dass es in der Gesellschaft nicht anerkannt ist, dass Technik eben beispielsweise auch für sie ein Studium sein könnte oder eine Lehre sein könnte, eine Ausbildung sein könnte, die sie definitiv in Betracht ziehen können. Gibt es etwas in deinem Lebenslauf, das du jetzt anders machen würdest? Ich glaube, ich würde nicht mehr JUS studieren. Ich habe damals JUS auch ein bisschen studiert, weil es eine generelle gute Ausbildung ist. Ich war immer relativ analytisch veranlagt. JUS ist ein analytisches Studium, das schon. Aber ich glaube, sich eben, wie schon öfters gesagt, breit auch umzuhören, welche Möglichkeiten gibt es und vielleicht auch der Angst entgegenzuwirken, dass ich auch die Physikprüfung schaffen werde, hätte mich vielleicht doch entweder zu einem Medizinstudium oder zu einem technischen Studium gebracht.
Wir nähern uns dem Ende, aber wir haben noch unsere 2 Abschlussfragen. Wie du ja weißt, ist unser Motto bei Mentality, du kannst mehr als deine Rolle. Was ist dein persönliches Lebensmotto?
Mein persönliches Lebensmotto ist, geht nicht, gibt's nicht. Auch ein Spruch meines Großvaters, merkt, es ist ein weiser Großvater mit vielen Sprüchen gewesen. aber ich glaube, das ist das Entscheidende. Also ich glaube, immer wieder zu probieren, wie gesagt, Innovation, und den positiven Glauben daran, dass man doch alles schaffen kann, ist, glaube ich, wesentlich.
Dann zu guter Letzt, was ist dein Lieblingspodcast oder welches ist dein Lieblingsbuch? Wir haben vorher schon rausgehört, du liest gerne. Gibt es da eine besondere Empfehlung?
Ja, ich lese sehr, sehr gerne. Ich glaube, wenn ich ein Buch empfehlen müsste, wäre es Die Welt von gestern von Stefan Zweig. Einerseits, weil ich eine glühende Europäerin bin und weil er das Europa gerade von der Jahrhundertwende, also rund um 1900, so schön beschreibt, welche Möglichkeiten Europa hat, Europa in seiner Blüte, ein sicheres Europa, ein stabiles Europa auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wie fragil solche Gebilde sind. Und ich glaube, gerade heute sieht man ja teilweise auch Parallelitäten. Und auf der anderen Seite ist es eine wahnsinnig schöne Sprache, in der er schreibt. Man spürt ein bisschen seine Melancholie, seine Trauer. Also ich lese es immer wieder und ich lese es immer wieder gern. Und bezüglich Podcasts, abgesehen davon natürlich Zukunft mitgestalten zu hören, ist es ein Podcast, der heißt Eine kurze Geschichte über. Und hier werden unterschiedliche Themen behandelt. Entweder das sind einzelne historische Persönlichkeiten. Kürzlich habe ich einen gehört über Nelson Mandela. Es gibt einen über Marie Antoinette, Agatha Christie. Oder es sind unterschiedliche Themen, beispielsweise die Französische Revolution. Jetzt gibt es gerade einen über die Steinzeit. Es gab einen über Fukushima, über die erste Mondlandung. Das sind wirklich unterschiedliche Themen und gerade beim Laufen ist das etwas, was mir die Zeit verkürzt, sage ich einmal.
Das klingt ideal.
Ja, ist öfters ganz angenehm, wenn der Lauf lang ist, wenn man sich freut, dass man wenigstens leicht abgelenkt wird.
Gut, ich glaube, wir kommen auch gerade mit unserem Lauf zu Ende.
Sehr gut. Danke sehr, Alena. War sehr spannend und lustig, mit dir zu sprechen.
Ich danke dir, Therese, für die Zeit und für das nette Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke auch euch fürs Einschalten und Zuhören. Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen und ihr habt einen guten Einblick in die eigentliche Moderatorin des Podcasts bekommen. Wir freuen uns über Feedback und wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und schaltet gerne bei der nächsten Folge wieder ein. Ein Podcast der Mentality Stiftung. Redaktion Anna Koschitz. Sounddesign Veli Chattakash.